So, ich habe vor, jetzt doch heute noch das nachzuholen, was ich eigentlich ursprünglich gestern machen wollte. Praktische Anleitung, praktische Hilfestellung, wie wir wirklich unsere Zeit mit Gott haben können und wie wir uns öffnen können, damit in dieser Zeit Gott zum Zuge kommt und etwas geschieht. Und das ist auch unser Ziel in Jüngerschaft. Jeder Jünger muss so schnell wie möglich in einer lebendigen Weise verbunden sein mit der Kraft Gottes, weil nur die Kraft Gottes verändert. Ja, unsere schönen Gottesdienste werden ihn nicht verändern. Aber wenn Gott in ihm wirkt und an seinem Herzen arbeitet, und das geht es, ja, dann wird es Veränderungen geben. Ja. So, das ist notwendig für jeden Gläubigen, dass er so schnell wie möglich und so intensiv wie möglich wirklich verbunden ist mit Gott, um ihn zu erleben, um Raum zu machen, dass Gott an uns etwas tun kann. Ich habe es schon gesagt, im Christsein geht es nicht zuerst darum, dass wir jetzt was für Gott tun, sondern dass wir ihm Gelegenheit geben, dass er an uns etwas tut. Wir brauchen ein klares Konzept vom Wort Gottes. Was will Gott tun? Gott will unser Herz verändern. Ja, all die wunderbaren Dinge, Demut, Sanftmut, Liebe, Barmherzigkeit, Glaube und so weiter, das sind alles Kräfte oder Dinge, die in unserem Herzen zu finden sind. Das hat nichts mit unserer Theologie zu tun, sondern das sind Realitäten, die Gott in unserem Herzen wirkt. Ja? Und der wichtigste Segen des neuen Bundes ist, dass Gott unser Herz verändert. Ein neues Herz will ich euch geben, hat er gesagt. Ja? Und deswegen, damit er das tun kann, sagt er, gib mir dein Herz, damit ich daran schrauben kann und arbeiten kann, Dinge abschneiden kann, Dinge einpflanzen kann. Gott kümmert sich um unser Herz. Und ich staune heute, wo ich das so klar in der Bibel sehe, dass ich, obwohl ich eine sehr dramatische Bekehrung erlebt habe, von einem Moment auf das nächste, von tiefster Finsternis ins Licht, es hat 15 Jahre ungefähr gedauert, bis ich verstanden habe, der Gott, der mich gerufen hat, dem geht's um mein Herz. Wenn ich mir das heute vorstelle, sage ich, ja, was habe ich in der 15 Jahre überhaupt gemacht? Ja, ich habe, so gut ich das verstanden habe, Gott gedient, aber diese Lehre aus der Bibel über das Herz und wie unser Herz anders wird, das gab es überhaupt nicht. Das gab es nicht. Ja? Und das war für mich eine Riesenentdeckung. Gott geht es um das Herz. Und er kann nur an unserem Herzen arbeiten mit unserer Einwilligung. Ja? Und wenn wir da mal so drüber nachdenken, dann stellen wir schnell fest, ja, in unserem Herzen sind auch unsere Probleme. Ja, was sind die dicksten Probleme? Ablehnung, Minderwertigkeit, sich selber nicht ausstehen können, sich schrecklich finden, ja, sich mit anderen vergleichen und dann der ganze Neid und Konkurrenz und Verdammnis und ungeborgen sein, unsicher sein und so weiter. Das alles sind die Nöte im Herzen, die Menschen das Leben schwer machen. Ja, es gibt keinen, der ein erfülltes, frohes, zuversichtliches, glückliches Leben führt, der an sich selber leidet. Das gibt's nicht. Entweder das eine oder das andere. Ja, und man kann nicht sich freuen, Gott hat mich wunderbar gemacht, und gleichzeitig leiden an Minderwertigkeit. Das gibt es nicht. Entweder oder. Ich kann nicht Geborgenheit haben und gleichzeitig Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit oder so etwas. So, die Dinge in unserem Leben sind in unserem Herzen. Wo die hergekommen sind, das ist uns schnell klar. Aber viel wichtiger ist, wie diese Dinge jetzt verschwinden. Und das ist eben durch Gottes Wirken, nicht durch unsere Anstrengung. Alles, was wir tun sollen, ist ihm Gelegenheit geben, ihm Raum geben, sein Werk in uns zu tun. Und das tun wir, indem wir jeden Tag ihn suchen. Ich sagte das schon, wir wollen keine Dienstbeziehung zum Herrn haben. Wir kommen nicht zu ihm, um ihm zu erklären, welche Rechnung er demnächst bezahlen muss oder welche Probleme er lösen soll oder wie er uns zum Dienst irgendwie besser ausrüsten soll oder sowas. Gott hat uns gerufen, seine Kinder zu sein, Gemeinschaft zu haben, Freundschaft zu haben mit ihm, uns an ihm zu erfreuen. Und hier haben wir ein großes Problem, besonders als Deutsche. Das hat zu tun mit unserer Vergangenheit, das hat auch sehr viel zu tun mit Luther. Irgendwie gibt es eine seltsam tief eingewurzelte Angst und eine Verachtung und eine Abneigung vor der Idee, dass unsere Beziehung mit Gott etwas mit Gefühle zu tun haben könnte. Also da gibt es diese Vorstellung, die reinste und erhabenste Form des Glaubens hat natürlich gar nichts mit Gefühlen zu tun. Und das ist der größte Schwachsinn, den man sich vorstellen kann. Und das hat nichts mit der Bibel zu tun. Wenn du all die Erfahrungen, die Männer Gottes gemacht haben, die beschrieben sind im Worte Gottes, siehst, dann geht es immer wieder um Gefühle. Der Friede Gottes ist ein Gefühl. Ist ein Gefühl. Nicht etwas, was ich mir vorstelle oder etwas, an das ich glaube, ist keine Lehre, kein Dogma. Das ist ein Gefühl. Ja? Sich geliebt zu wissen, wertvoll zu wissen, das sind Gefühle, Geborgenheit. Ja? Sich an Gottes Wesen zu erfreuen, das ist normal, das ist ein Kennzeichen, das ist, was wir die ganze Ewigkeit tun werden. Ja? Wir sagen nicht, deine Dogmen sind wunderbar. Natürlich sind alle seine Lehrsätze wunderbar, aber es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass wir begeistert sind und da gibt es eine tief eingewurzelte Angst vor sich, bloß keine Gefühle zulassen. Das könnte schwärmerisch werden. Das ist eine Riesenangst davor. Und es gibt nur einen Weg, das zu überwinden oder in uns auszurotten, indem wir sagen, Gottes Wort steht über allem. Und es gibt haufenweise Beschreibungen von gefühlsmäßigen Erfahrungen. Bitte, damit sage ich nicht, wir suchen jetzt Gefühle. In keiner Weise sage ich das. Ja? Aber zunächst mal muss klar sein, eine Liebesbeziehung zu Gott ohne Dankbarkeit, Wertschätzung, Begeisterung gibt es nicht. Das ist Quatsch. Ja? Wenn da irgendeiner daherkommt, da ist ein verlobtes Paar und die freuen sich und bereiten sich vor und werden bald heiraten und dann kommt irgendeiner, aber passt auf, dass keine Gefühle in eurer Beziehung entstehen. Immer schön nüchtern bleiben. Willst du sagen, also, hat der noch alle? Ja? Natürlich gibt es da Gefühle und das will auch Gott, das ist normal. Ja? Und es ist normal, dass wir lernen, und das hat was mit unserem Herzen zu tun, uns an ihm zu freuen. Ja? Bach hat dieses Lied komponiert, Jesus, meine Freude. Der hat gesagt, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber ich freue mich über Jesus, ich freue mich an ihm. Nein, das hat er ganz klar bekannt, Jesus, meine Freude. Ja? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja? Das heißt, dieser Begriff Stärke ist eine Festung, eine Bergfestung. Also es gibt sehr viel Sicherheit und Geborgenheit. Gott weiß, dass wir mehr brauchen als nur die richtigen Dogmen und die richtigen Lehrsätze. Wir brauchen wirklich etwas, was uns gut tut. Das kommt entweder von ihm oder wenn es von ihm nicht kommt, weil wir noch nicht gelernt haben, unser Herz zu öffnen und ihm zu erlauben, in uns zu wirken, dann werden wir das, was wir meinen, was uns gut tut, in der Welt suchen. Es gibt da keine Alternative. Entweder Gott füllt uns aus oder wir werden mit unserem Mangel versuchen, in der Welt irgendwie unsere Zufriedenheit, unsere Sicherheit, unsere Erfüllung, unsere Sättigung zu finden. Und das kann sogar mitten in der Gemeinde geschehen. Ich versuche, meine Minderwertigkeit auszugleichen, indem ich absolut dienstbereit bin und haufenweise irgendwelche Verpflichtungen annehme. Und immer, wenn irgendwas gemacht werden soll, ich bin immer der Erste, der sich meldet. Und Leute, die keinen Durchblick haben, denken, boah, was für eine Hingabe. Aber ich tue das alles nur, damit ihr endlich mal sagt, was für ein toller Mensch ich bin. Ja? Und das wäre in den Augen Gottes total wertlos, egal was die Gemeinde denkt, was für ein toller Mensch ich bin. Es ist vor Gott völlig wertlos, ja, weil Den Wert einer Handlung macht meine Motivation aus. Tue ich es für Gott, weil ich zeigen will, dass ich ihn ehre, dass ich ihn liebe, dass ich mich über ihn freue, dann ist es wahrer Gottesdienst und dafür gibt es auch Belohnung. Aber tue ich das, um von Menschen was zu bekommen, ist es alles wertlos. Und obendrein werde ich nach ein paar Jahren von solchem Leben mit dem Helfersyndrom werde ich feststellen, das, was ich will, kriege ich doch nicht. All die Anerkennung und Wertschätzung aus der Gemeinde reicht nicht aus, um dieses Loch in meinem Herzen zu erfüllen. Und das sind dann die Leute, die erstens hyperaktiv sind und irgendwann von einem Moment auf den nächsten alles hinschmeißen und feststellen, hier ist keine Liebe. Und dann gehen sie und gehen in die nächste Gemeinde und weil sie nicht verstanden haben, was schiefgelaufen ist, machen sie dasselbe Programm wieder. Und nach ein paar Jahren passiert dasselbe wieder. Weil sie einfach die Idee haben, ich brauche Liebe von Menschen, ich brauche Anerkennung, ich brauche Wertschätzung. Und das nennt die Bibel Götzendienst. Und das Trickreiche an der Sache ist, unser Herz betrügt uns, wir wissen nicht, was wir da veranstalten, wir wissen das gar nicht. Weil wir keine Ahnung haben, was in unserem Herzen ist. Nur Gott kann uns das offenbaren und er wird uns das offenbaren, wenn wir ihm erlauben, daran zu kommen. Deswegen sagt er, gib mir dein Herz. Sprüche 23 irgendwo. Gib mir dein Herz. Ja. Und das ist der Grund, warum wir dem Jünger erzählen, du wirst jetzt jeden Tag deine Zeit haben mit dem Herrn. Ja. Und nachdem er das geschluckt hat, werden wir ihm erklären, was er da zu tun hat, wie das konkret aussieht. Und nicht einfach nur, ja, irgendwie sucht den Herrn. Da kann er nichts mit anfangen. Ja? Sondern wir erklären und wir geben praktische Anleitung aus dem Wort. Wie hat man seine Zeit mit Gott? Und mir wäre es wichtiger, jemand legt sich fest und sagt, du, jeden Tag habe ich 15 Minuten mit Gott, als diese übergeistlich, nein, ich werde jetzt stundenlang beten bis zum Durchbruch. Du wirst nicht. Das kannst du gar nicht. Es braucht Gnade von Gott, um lange Zeit zu beten. Das kannst du dir vornehmen. Ich bleibe jetzt hier und ich bete jetzt, bis der Durchbruch kommt. Es wird kein Durchbruch kommen und du wirst nicht bleiben. Glaub es mir. Das funktioniert nicht. Ja. Aber wenn wir sagen, wir nehmen uns 15 Minuten jeden Tag und tun das Richtige, Gott wird anfangen zu wirken durch seinen Heiligen Geist und unser Herz zu berühren. Und aus diesen 15 Minuten werden alleine 30 Minuten. Und nach einer Weile werden aus diesen 30 Minuten alleine eine Stunde. Ohne dass er sagt, ich muss jetzt eine Stunde beten. Ein hingegebener Christ betet eine Stunde. Jesus hat ja gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Also das ist Minimum. Das funktioniert nicht. Und wir werden dem Jungen sagen, lass das sein. Leg dich fest, regelmäßig, 15 Minuten jeden Morgen, egal wie es dir geht. Und wenn du dich halbtot fühlst, du hast deine 15 Minuten. Und nach einer Weile, das kann ein paar Wochen dauern, aber der Heilige Geist wird anfangen zu wirken und er wird anfangen, Dinge zu erleben, anfangen, Dinge zu spüren. Und dadurch wird er erfüllt und gesättigt. Wenn du es in den Psalmen mal studierst, da ist dieses Wort Sättigung, kommt einige Male vor. Und unsere Sättigung ist in Gott. Ja? Du sättigst mich mit deinem Angesicht oder mit deinem Bild, wenn ich erwache. Man kann Gott sehen mit den Augen des Herzens. Das ist, was Jesus gesagt hat, Johannes 17, 24. Ja, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. So, Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit sehen und dazu müssen wir bei ihm sein. Nicht weit weg sein, sondern bei ihm sein. Er will, dass wir seine Herrlichkeit erleben. Und niemand kann seine Herrlichkeit sehen, ohne sich zu freuen. Das gibt es überhaupt nicht. Ja, weil das etwas so Erfreuliches ist, etwas so Wunderbares, etwas so Tiefgehendes und Sättigendes. Es gibt irgendwo im Alten Testament, ich glaube in Jesaja irgendwo, diese Formulierung, die finde ich so schön. Sie laben sich an meiner Herrlichkeit. Wo benutzt man normalerweise diesen Begriff? Ich meine, das ist ein altes Deutsch, das benutzt man sowieso nicht mehr. Aber wenn man es benutzt, dann redet man von einem Festmahl, ja, von etwas absolut Leckerem und Schönen und etwas, was uns total gut tut. Man labt sich an einer guten Mahlzeit, ja. Und da wird gesagt, sie laben sich an der Herrlichkeit Gottes. Das ist das tiefste Verlangen in deinem und meinem Herzen. Da ist ein riesen Loch, ein Defizit. Und das ist so groß, nur Gott selber kann das stillen. Dafür sind wir geschaffen. Und jeder Versuch, dieses Loch mit anderen Dingen zu füllen, führt zur Selbstzerstörung. Und das ist, was die ganze Welt tut. Sie tut die verrücktesten Dinge, nur um mal ein bisschen zu fühlen. Ich bin doch wer. Ich bin doch irgendwie besonders und die Leute lieben mich und die erkennen endlich mal meinen Wert an. Ja? Viele wissenschaftliche Leistungen, viele Leistungen in der Kultur, in der Kunst, in der Wissenschaft, im Sport kommen aus dieser einen Motivation. Ich will endlich mal auf dem Siegertreppchen stehen. Ich will endlich mal, dass alle applaudieren. Ich will endlich mal das Gefühl haben, siehste, ich bin auch wer. Und die Leute werden getrieben und je nachdem, wie sie strukturiert sind, machen sie halt die eine oder die andere Sache. Ja? Junge Leute machen S-Bahn-Surfen. Ja? Oder fahren auf Züge und viele sterben, weil sie an die Stromleitung kommen, ja, und machen Videos davon und stellen das irgendwie ein ins Internet, ja, oder klettern auf die höchsten Gebäude ohne Technik, ohne Seil oder ohne irgendwelche Sachen, ja, und machen Videos davon, ja. Und zeigen das dann der ganzen Welt und lassen sich feiern. Und dann gibt es da die großen Helden in der Szene. Jeder Szene gibt es dann Helden. Ob das die Kitesurfer sind oder eben diese Gebäudekletterer oder die Bahnsurfer oder was weiß ich. Dahinter ist immer wieder dasselbe. Ich bin ein armes Würstchen und das ist schrecklich. Und deswegen möchte ich, dass die anderen mir mal sagen, ich bin nicht ein armes Würstchen. Das ist die Triebfeder von ganz vielen Errungenschaften und Leistungen in der Kultur, in der Musikszene, in der Wissenschaft, im Sport und so weiter. Und die Leute sind hungrig nach Applaus. Es ist krank, so etwas. Und sie sind bereit, die gefährlichsten Dinge zu tun oder die extremsten Sachen zu tun, nur um ein bisschen irgendwie diese Anerkennung zu haben. Ich bin kein Sportfan, aber irgendwann habe ich mal zufällig so eine Szene gesehen aus einem Schwimmwettbewerb. Das hat sich mir so eingeprägt. Also die schwimmen dann um die Wette und wer am ersten dann antatscht, der ist halt der Schnellste und der Sieger. Und dann haben sie den gezeigt, der also jetzt offensichtlich irgendwie Sieger werden würde. Und er berührt da den Startblock oder was weiß ich, jedenfalls das, wo sein Ziel war. Und im nächsten Moment, als er dort angelangt war, schaut er hoch, und das war so eine Halle, und dann waren so Tribünen oder so Sitzreihen, so hoch mit Leuten. Und er schaute, also erst hat er auf die Uhr geschaut, um seine Bestzeit zu sehen. Als nächstes schaut er hoch zu den Leuten, und die applaudieren, aber die applaudieren nicht so, wie er sich das erhofft hat. Und mit zornigem Blick schaut er diese Leute an und fordert sie auf, mehr zu applaudieren. Ist das nicht erbärmlich? Ist das nicht krank, so etwas? Ja? Der hat sich abgerackert und hat sich davon was versprochen. Und dann haben sie nicht so heftig applaudiert, wie er sich das vorgestellt hat. Und er fordert sie auf, lobt mich, ehrt mich, betet mich an, preist mich, gebt mir, was ich so endlich haben will, als Belohnung für meine Schufterei für die letzten Jahre. Das ist doch verrückt, so etwas. Aber so ist die Welt. Die Welt ist verrückt. Und jeder lechzt nach Anerkennung und nach Bestätigung und nach Wertschätzung. Und kaum einer kommt dahinter, egal wie ich mich abrackere, was ich dann bekomme, ist nicht genug. Und ich muss mich noch mehr abrackern und mir noch was Verrückteres ausdenken und noch mehr anstrengen, um wieder zu erleben, es reicht immer noch nicht, um dieses Loch zu füllen. Wir sind geboren mit einem Loch im Herzen. Und dieses Loch ist so riesig, nur Gott kann das füllen. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft, für Freundschaft mit ihm. Und der Großteil der Christen versteht das nicht. Und sie tun in der Gemeinde dasselbe, was sie vorher in der Welt im Kegelclub oder im Kaninchenzüchterverein getan haben. Sie versuchen, die Karriereleiter hochzuklettern und versuchen, einen Posten zu bekommen und versuchen, irgendwie anerkannt zu werden und endlich mal das Gefühl zu haben, siehst du, ich bin doch auch ein toller Mensch. Gott ist der, der unseren Mangel ausfüllt. Paulus sagt, alle eure Bedürfnisse wird Gott ausfüllen in Christus Jesus. Alle eure Bedürfnisse, Philipper 4 irgendwo. Gott füllt unsere Bedürfnisse aus. Und diese Bedürfnisse, die hat Gott in uns hineingelegt. Und wir wollen nicht übergeistig sein und so tun, als wenn das nicht da ist. Oder wir entdecken diese Wünsche und dann sagen wir, das ist ja verrückt und ich tue darüber Buße und Herr, nimm das weg. Dieses Verlangen nach Wertschätzung, nach Anerkennung, nach Erfüllung, nach Bedeutung, das hat Gott in dein Herz hineingelegt, damit ist nichts verkehrt. Verkehrt ist, wenn wir an falscher Stelle versuchen, das zu erfüllen und zu befriedigen. Das ist verkehrt. Ja? Aber dieses Bedürfnis zu haben, ich will endlich mich darüber freuen, dass ich bin und nicht jemand anders. Ja? Es gibt unglückliche Leute, die wünschen sich immer, sie wären jemand anders. Ich könnte so gut singen wie der, ich könnte so schön beten wie der, ich könnte so gut Klavier spielen wie die und so weiter. Solche Leute haben nie eine Sicherheit. Sie sind immer unsicher und unzufrieden mit sich selber, weil sie noch nicht verstanden haben, was das Zentrum des christlichen Glaubens ist. Das Zentrum ist, Gott zu erleben und zu genießen. Und dann gibt es diese engstirnigen Gesetzeslehrer, und die schreiben mir dann E-Mail, das ist ja Lästerung, das ist Gotteslästerung, zu sagen, Jesus sehen und genießen. Und ich weiß, diese Leute haben überhaupt nichts verstanden. Sie haben nichts verstanden. Sie wissen nichts von dieser herrlichen Beziehung, zu der Gott uns einlädt. Und sie können überhaupt nicht verstehen, warum Bach ein Lied komponiert, Jesus, meine Freude. Ich habe keinen Plan, kein Verständnis. So, Gott hat uns dafür geschaffen. Apostelgeschichte 17. Und dort lesen wir aus 26 und bedenke einmal, das ist, was Paulus den Philosophen in Athen sagt. Was sind Philosophen? Die haben es mächtig im Kopf. Ja? Denen geht es nicht um Erfahrung, denen geht es um Konzepte, denen geht es um Gedankenkonstruktionen und Weltanschauungen und Ideen. Und diese Leute, die hungrig sind nach neuen Ideen, denen redet Paulus etwas von Erfahrung. Vers 26, und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdkreis wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Jetzt kommt, wozu hat er sie gemacht? Jetzt geht es weiter, Vers 27. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Wozu hat Gott die Menschen gemacht? Dass sie ihn suchen und dann tastend fühlen. Gott will, dass du ihn fühlst. Das will Gott. Und nur mit solchen Wahrheiten kannst du diese innere Angst vor Schwärmerei überwinden. Hey, nicht ich habe mir das ausgedacht. Gott will, dass ich ihn fühle. Okay, wofür bin ich da, dass der Wille Gottes geschieht? Ja? Und wenn das bedeutet, dass ich lerne, mich an ihm zu freuen, kann ich auch nicht ändern, muss ich das auch mitnehmen. Weil Gott ist Gott und sein Wille soll in meinem Leben geschehen. Ja? Hast du mal solche Leute getroffen, die sobald einer ein bisschen irgendwie sich freut im Herrn, vorsichtig Bruder, ich möchte nüchtern bleiben. Ja, schon mal solche Leute getroffen? Die scheinen mit Zitronensaft getauft zu sein, statt mit der Freude im Heiligen Geist. Ja? Und sie möchten, dass alle anderen auch irgendwie so bedrückt und hoffnungslos sind wie sie selber. Hüte dich vor solchen Leuten. Es ist der Wille Gottes, dass wir ihn genießen, dass wir ihn erleben. Dass wir uns an ihm freuen und in ihm gesättigt werden. Schau durch das Buch der Gebete, die Psalmen, und du wirst so viele Ausdrücke finden, die von gefühlsmäßigen Erfahrungen in Gott reden. Und ich sage es noch einmal, weil ich weiß, das wird so leicht missverstanden. Ich rede nicht davon, dass wir jetzt Gefühle suchen. Ich rede davon, dass wir Gott suchen. Aber wenn wir Gott suchen, finden wir Gefühle. Man kann nicht Gott finden, ohne erfüllt zu sein, ohne begeistert zu sein, ohne gesättigt zu sein, ohne zu sagen, oh, ist das wunderbar, einfach das zu genießen, das zu erleben. Dieser Gott ist mein Gott, nicht irgendwie ein ferner Gott, er ist mein Vater, der kennt mich und er liebt mich und er schätzt mich. Jesus sagt so gewaltige Dinge, gleich wie mein Vater mich liebt, so liebe ich euch auch. In derselben Intensität, wie der Vater Jesus liebt, liebt Jesus mich und dich. Wenn du das glaubst und anfängst zu erleben, kann sich keine Ablehnung und Minderwertigkeit oder Hoffnungslosigkeit in deinem Leben halten. Das ist unmöglich. Das überlebt die Minderwertigkeit nicht. So, Gott will, es beginnt die Initiative mit ihm, nicht ich armes Menschlein möchte ein bisschen glücklich sein. Nein, Gott hat mich geschaffen, um in ihm mein Glück zu finden. Er will, dass es mir gut geht. Das ist nicht das Zentrum meines Lebens, das weiß ich sehr wohl. Das Zentrum ist, Gott soll verherrlicht werden. Aber Gott wird verherrlicht, wenn ich mich an ihm freue. Stell dir vor, wir sind dann irgendwann im Himmel, ja, und sind vor Gott, ja, und haben dann diese Mentalität wie der Münchner im Himmel. Luja, Luja, Socki, ja. Schon wieder Lobpreis, wie lange geht denn das heute hier, ja? Ist Gott damit zufrieden? Wird er damit verherrlicht, dass Leute sich zwingen, ihn anzubeten, aber sie haben keine Freude an ihm? Das ist doch keine Verherrlichung Gottes. Verherrlichung Gottes ist, wir schmelzen dahin, wir sind von ihm überwältigt, weil er einfach gewaltig und großartig und herrlich und unbeschreiblich ist. So wird er verherrlicht. Ja? So, nur durch das Wort Gottes kommen wir aus diesen engen und verkehrten religiösen Prägungen und Mustern heraus. Und das Wort Gottes muss uns füllen und mit dem Wort Gottes ersäufen wir diese religiösen Geschichten. Die ersäufen wir, die rotten wir aus. Ja? Ich kann mich erinnern, als junger Christ, als Gott mich frei gemacht hat vom Gesetz, Römer 7, da war immer dieses Gesetz über mir. Du musst und du sollst und du hast nicht und du hast nicht genug und du hättest mehr evangelisieren müssen und du hättest dies und du hättest das und jenes. Das ist schrecklich, so etwas zu erleben. Du kommst nie zur Ruhe. Immer gibt es etwas, was du hättest machen sollen, was du aber nicht gemacht hast und du hast etwas gemacht, was du nicht hättest machen sollen. Du kommst nie dazu, mal zu sagen, so, hier bin ich, Gott, lass uns mal Gemeinschaft haben. Du bist unter einem totalen Stress. Und ich fühlte mich immer schuldig. Und als Gott mir das offenbart hat, dass ich dem abgestorben bin, dass ich frei bin, dass das nicht mehr über mir regieren soll und dass ich das nicht mehr zulassen brauche, ja. Und ich zum ersten Mal in meinem Leben, das hat was mit meiner Erziehung zu tun und wie ich aufgewachsen bin und so weiter, zum ersten Mal im Leben erlebte ich, habe jetzt keine Schuldgefühle mehr. Das war so gewaltig, ja. Und nach ein paar Tagen genießen, dass ich keine Schuldgefühle mehr habe, fing an, dass ich mich schuldig fühlte, dass ich mich nicht mehr schuldig fühlte. Da dachte ich, ja, also jetzt hört's aber auf. Also wie verrückt ist denn das? Ja? Ich fühle mich schuldig, weil ich mich nicht mehr schuldig fühle. Ja? So, Religiosität kann eine Menge Zeugs anrichten, aber Jesus ist die Freiheit. Halleluja. Und wir werden fähig, indem er an unserem Herzen arbeitet, ihn zu sehen. Und ihn zu sehen heißt, sich an ihm zu freuen. Das geht gar nicht anders. Er will, dass du und ich, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Das will er. Das hat er sich ausgedacht. Ja? Weil er genau weiß, das ist, was wir wirklich brauchen. Dafür sind wir gemacht. Und wenn das geschieht, dann wachsen wir und wir werden verändert. Wie sagt das Paulus? Wir schauen seine Herrlichkeit mit aufgedecktem Angesicht und werden so verwandelt, auf diese Art und Weise. Wir werden nicht verwandelt durch Willenskraft. Vergiss die Idee. Du brauchst deine Willenskraft, ja. Damit du pünktlich aufstehst und deine Zeit hast mit dem Herrn. Dafür brauchst du deine Willenskraft. Aber du brauchst nicht deine Willenskraft, um dich zu verändern. Das funktioniert nicht. Charakter wird nicht mit Willenskraft verändert. Sünde wird nicht mit Willenskraft überwunden. Das ist dummes Zeug. Ja? Es ist die Gnade. Und unseren kleinen Willen brauchen wir, um Raum zu machen für die Gnade. Dafür brauchen wir unseren Willen. Das nennt die Bibel die Disziplin eines Jüngers. Selbstbeherrschung. Dass wir Verpflichtungen eingehen und Verpflichtungen einhalten und tun wie David. Ich will dich jeden Tag loben. Dein Lob soll alle Zeit auf meinen Lippen sein und so weiter und so weiter. Diese Festlegung, egal wie es mir geht, egal wie ich mich fühle, ich werde Zeit haben mit Gott und ich werde ihn anbeten und ich werde ihn ehren. Ja? Dafür brauchst du deinen Willen, aber für sonst nichts. Ja? Wille macht die Tür auf, für die Gnade Gottes in unserem Leben zu wirken. Und es ist die Gnade, die uns verändert. Und Gnade heißt, wir haben übernatürliche Erfahrungen und Begegnungen mit Gott. Okay, und das ist so wichtig, diese Grundidee, ja. Wir suchen Gott, damit er endlich tun kann in uns, was er schon immer tun wollte. Darum suchen wir ihn. Nicht, weil heute Abend Hauskreis ist, ich bin Hauskreisleiter und ich brauche noch ein Wort. Und das muss ich mal beten, weil ich habe Nöte. Das will ich beten, damit Gott sich um meine Nöte kümmert. Das tut er auch. Aber das ist nicht das Zentrum. Ja? Das ist nicht das Zentrum. Ja? Jesus sagt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Also Waisenkinder. Ja? Waisenkinder, wenn sie es gut haben, dann sind sie im Waisenhaus. Da kriegen sie ihr Essen, da haben sie ihr Bettchen, da haben sie alles. Bis auf die Liebe des Vaters, die haben sie nicht. Da kommt kein Papa abends ans Bett und streichelt über deinen Kopf und sagt, ich bin so froh, dass ich dich habe. Das hat ein Waisenkind nicht. Und wir sind keine geistlichen Waisenkinder, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und Gott will mit jedem von uns eine persönliche Beziehung haben, als wenn nur wir alleine auf dieser Erde sind. Du sagst ja, wie soll das gehen? Da sind ja Millionen von Gläubigen auf dieser Erde. Ganz einfach. Gott ist unbegrenzt. Ja? Mach ein mathematisches Experiment. Ja? Unendlich geteilt durch 500 ist was? Unendlich. Unendlich geteilt durch 5 Millionen ist immer noch unendlich. Unendlich geteilt durch 20 Millionen ist immer noch unendlich. So, Gott hat die Fähigkeit, sich jedem Einzelnen zuzuwenden, als wenn du nur alleine da wärst. Und das Gleiche kann er auch mit mir tun und mit dir und mit jedem Einzelnen. Gott ist nicht begrenzt. Ja? Und er lädt uns ein zu einer Freundschaft, zu einer Liebesbeziehung, zu einer Vertrauensbeziehung. Ohne Vertrauen kommt kein Frieden, kommt keine Ruhe, kommt keine Geborgenheit. Und wenn Friede nicht da ist, brauchst du nicht zu hoffen, dass Freude kommt. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Diese Reihenfolge ist nicht zufällig, ihr Lieben. Ohne Gerechtigkeit, das heißt also, das Sündenproblem ist gelöst und wir sind rein. Ohne Schuld können wir vor Gott stehen. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Und ohne Frieden gibt es keine Freude. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Darum das Erste, was ein Jünger lernen muss, ist frei zu werden und frei zu bleiben von Verdammnis. Weil wenn das über ihm bleibt, dann ist Bibellesen eine Plage. Dann ist Beten eine Unmöglichkeit. Ja? Und die Idee, Freundschaft zu haben mit Gott oder sich an Gott zu freuen und ihn zu genießen, das ist für die Utopie. Das ist unvorstellbar, weil sie sich immer schlecht fühlen, weil sie immer bedrückt sind, weil sie immer unter Anklage sind. Das ist eines der ersten Dinge, was ein Jünger lernen muss. Ja? Durch das Wort Gottes, durch Glauben dem Wort. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und was macht er noch? Dann reinigt er uns. Wie reinigt er uns? Von aller Ungerechtigkeit. So was hast du, wenn du von aller Ungerechtigkeit gereinigt bist? Gerechtigkeit. Dann sieht Gott dich so, und du darfst es so fühlen, als wenn du nie gesündigt hättest. Wow. Weil Gott sagt, ich will ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Und wenn wir Gottes Kinder sind und seine Nachahmer sind, dann hat er kein Gefallen daran, dass wir immer unsere alten Geschichten hervorkramen und versuchen, mit Erinnerung an Sünde uns zu demütigen. Das ist, was manche religiöse Leute tun. Sie halten krampfhaft an der Erinnerung ihres Versagens fest, um mit diesem Versagen sich zu demütigen und sich klein zu machen. Man braucht nicht Sünde, um Demut zu lernen. Das ist eine religiöse Idee. Die Erinnerung an Sünde macht uns demütig. Jesus war der demütigste Mensch auf der Erde, ja? Und ohne Sünde. Also man kann ohne Sünde demütig sein. Ohne die Erinnerung an Sünde. Gott will nicht, dass wir uns mit der Vergangenheit plagen. Und manche Leute, die einfach das Wort nicht kennen und Gott nicht so begegnen auf der Ebene ihres Wortes, ja, die sagen, hey, ich komme schon wieder und ich bin schon wieder gefallen und zum 100.000 Mal bekenne ich dir diese Sünde. Gott weiß nicht, wovon du redest. Weil 999.000 Mal hat er vergeben und vergessen. Du kommst zum ersten Mal. Ja, das ist doch Quatsch. Ich weiß doch, dass ich 100... Ja, du hast ein Sündenbewusstsein, aber nicht ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Damit sage ich nicht, dass Sünde unwichtig ist. Ich sage nicht, dass wir Sünde ignorieren sollen. Ich sage nicht das. Bitte immer genau hinhören. Ja, wenn wir gesündigt haben, dann sagen wir nicht, ach, das macht ja nichts. Nein, dann macht das sehr wohl etwas und das berührt unsere Beziehung mit Gott und da ist auf einmal eine Wand und wir gehen aufrichtig und ehrlich mit Sünde um und wir sagen, das war nicht in Ordnung und das war falsch und ich hätte das nicht tun dürfen, es tut mir leid, vergib mir, aber dann ist gut und dann musst du etwas tun, du musst glauben, dass er dir vergeben hat und das ist, was viele nicht tun, die bekennen, bekennen, bekennen und finden keinen Frieden. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Du sollst bekennen und dann glauben, dass er dir vergeben hat. Und dann kommt der Frieden. Und wer das erst am Anfang ist zu üben, der braucht eine Weile. Und was tun wir dann? Ja, als ich diese Dinge nicht kannte, habe ich gedacht, okay, ich habe meine Sünde bekannt, habe immer noch keinen Frieden. Wahrscheinlich war meine Buße nicht echt genug. Ist auch klar, ich habe keine Tränchen irgendwie vergossen und das war sehr oberflächlich und da würde ich als Gott auch nicht vergeben. Das muss schon ernsthaft sein, ja? Also so richtig in Sack und Asche. Ja, dann versuche ich mir ein Tränchen rauszudrücken und dann jetzt kommt der Frieden, da kommt der Friede immer noch nicht. Ja, vielleicht immer noch Halbherzigkeit. Oh, ich bekenne dir meine Halbherzigkeit. Da kannst du Buße tun bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und es kommt nie eine Entlastung. Weil die Entlastung kommt nicht durch Sündenbekennen, die Entlastung kommt durch Glauben an Vergebung. Und das musst du einem Jünger erklären. Es reicht nicht aus, die Schuld zu bekennen. Danach musst du glauben, dass Gott sich so verhält, wie er in seinem Wort geschrieben hat. Ja, er vergibt und dann reinigt er von aller Ungerechtigkeit. Da bleibt nicht ein Schatten übrig. Und dann vergisst er, ich will ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Du bist ein Nachahmer Gottes, nicht wahr? Was heißt das? Gott will, dass du lernst, an deine Sünden nicht mehr zu denken. Es ist eine religiöse Idee, dass das Sündenbewusstsein uns heilig macht, uns anspornt zur Heiligkeit. Es ist eine religiöse Idee. Die kommt nicht aus der Bibel. Die kommt aus Menschenweisheit. Was damit eng zusammenhängt, ist ein ganz wichtiges Prinzip, was ich jetzt erklären will. Ein Großteil deiner Gebete sollen in Erklärungen bestehen, was du willst. Wenn du in den Psalmen liest, über 40 Mal findest du den Ausdruck, ich will. Da steht, ich will mich an dir freuen, ich will dir vertrauen, ich will dich preisen, ich will, ich will, ich will. Über 40 Mal. Und das Bedeutsame an dieser Sache ist, oder wann es wirklich anfängt, kraftvoll zu werden, wenn du erklärst auf der Grundlage des Wortes, was du willst, dann, wenn du redlich mit Gott umgehen willst, musst du ihm glauben, dass er dir glaubt. Weil es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder du schaust auf deine Taten, und die sind ja nicht besonders berühmt, nicht wahr? Jedenfalls bei mir nicht. Ne? Ja? Und wir bauen unsere Zuversicht und unsere Beziehung mit ihm auf unsere Taten auf. Und dann haben wir ganz schlechte Karten. Oder aber wir erklären, was wir jetzt wollen und wir glauben, dass Gott uns das abnimmt. Und nicht sagt, ja, du kannst mir viel erzählen, aber guck dir mal deine Taten an, die sprechen eine ganz andere Sprache und die Taten beweisen, das sind alles nur Lippenbekenntnisse, das kannst du vergessen. Komm mir mal mit echten Taten, dann können wir reden. Nein, und woher habe ich diese Idee? Ich habe Offenbarung bekommen aus dem Wort über die Geschichte mit Petrus und Jesus. Petrus, voller Selbstbewusstsein, voller Stärke, ich bin viel besser als alle anderen. Herr, alle werden dich verlassen, aber ich niemals. Ja. Und Jesus sagt, du wirst mich verleugnen. Dreimal. Ich meine, spätestens da hätte Petrus ja sagen können, Jesus, gibt es irgendeinen Weg, wie wir das verhindern können? Er sagt, nein, du kennst mich nicht. Du hast doch nicht verstanden, aus was für ein Holz ich geschnitzt bin und wie charakterstark ich bin und wie zuverlässig. Jesus, du irrst dich. Du kennst mich noch nicht. Du wirst mich kennenlernen. Ich verleugne die anderen ja, aber ich niemals. Wie nennt man das? Stolz, Vermessenheit, Arroganz, völlige Fehleinschätzung, Überheblichkeit, ja. Ich bin anders als alle anderen. Ja? Ich liebe dich mehr als alle anderen. So war der große Petrus. Und dann kam der Zusammenbruch. Und dann war er wirklich so klein mit Hut und war am Ende. Weil auf einmal er realisiert hat, ich mache ja nur Schaum. Das ist alles nur Theater. Das kannst du, was ich hier groß töne, das kannst du alles in der Pfeife rauchen. Das taugt überhaupt nichts. Ja? Und dann kommt Jesus und holt ihn aus diesem Loch raus. Also von ganz oben ist er abgestürzt nach ganz unten. Das ist typisch. Ja? Je stolzer man ist, umso mehr tiefer fällt man. Und was macht Jesus? Er bringt Petrus zu einem Bekenntnis. Und sagt, Jesus sagt zu Petrus, Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Vor dem Zerbruch hat er gesagt, Jesus, mehr als alle anderen, das sind alles halbherzige Schwächlinge, aber ich bin wirklich ein Jünger. Aber jetzt nach dem Zusammenbruch, liebst du mich mehr als die anderen? Er sagt, es geht nicht mehr darum, mich zu vergleichen mit den anderen. Herr, ich liebe dich. Was mit den anderen ist egal. Ich liebe dich. Und das ist ihm nicht einfach gefallen, das zu sagen, weil er hätte auf seine Taten gucken können, hätte gesagt, Jesus, was fragst du? Du siehst, was ich gemacht habe. Das ist der Beweis, dass ich dich gar nicht liebe. Vergessen wir die ganze Geschichte. Ich tauge nicht für Nachfolge. Er musste sich entscheiden. Jesus hat ihn gedrängt. Entweder du baust jetzt unsere Beziehung auf deine Vergangenheit oder du baust unsere Beziehung auf deine Absichten. Dasselbe ist auch das Geheimnis für eine gute Ehe. Du kannst entweder deine Beziehung bauen auf die Untaten deines Ehepartners, und da gibt es viele von beiden Seiten. Hallo? Ist hier schon jemand länger verheiratet und weiß, wovon ich rede? Ja, du hast keinen Engel geheiratet, aber du bist auch kein Engel. Ja? Entweder du gründest deine Beziehung auf das, was der andere tut, dann kommst du zu dem Schluss, der liebt mich nicht wirklich. Und das sind alles nur fromme Sprüche, das ist alles nur irgendwie Gemache, aber das ist nicht wirklich echt. Ich kann mich nicht drauf verlassen. Oder Alternative, du baust deine Beziehung auf das, was jemand sagt, was er will. Nicht, was er kann, was er will. Das ist ein Riesenunterschied. Hört hier jemand zu heute? Ja? Seid ihr dabei? Macht das Sinn, was ich erzähle? Oder denkt ihr, hey, erzähl mir was Praktisches. Jesus hat Petrus dahin gebracht, sich zu entscheiden. Entweder ich baue mein Leben auf die Taten, auf mein Versagen, oder ich baue es auf die Absichten meines Herzens. Und er hat sich entschieden für das Richtige und hat gesagt, Herr, ich liebe dich. In Klammern, du weißt, wie schwach meine Liebe ist und dass da noch viel Veränderung rein muss. Aber im tiefsten Innern, ich liebe dich. Und dann hat er erlebt, wie Jesus das akzeptiert hat. Jesus ist nicht explodiert und hat gesagt, was wagst du nach diesem Versagen noch zu sagen, du liebst mich? Jetzt müssen wir mal wirklich ernst werden. Das ist ja alles nur Stroh, was du hier drischst. Das hat keine Substanz. Nein, Jesus hat ihm gezeigt, ich nehme das an, ich akzeptiere das. Darauf bauen wir jetzt unsere Beziehung. Und das musste er dreimal tun, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Und so hat Jesus ihn therapiert. Und Jesus hat ihm geholfen, ein anderes Fundament zu haben für seine Beziehung zu ihm. Nicht mehr das Beeindrucktsein von den Taten oder niedergeschmettert sein von den Untaten, sondern jetzt zu bauen, da ist dieser Wunsch in meinem Herzen und Gott sieht das und Gott nimmt das ernst. Und deswegen sage ich, das ist die Schlussfolgerung aus dieser Offenbarung, die ich bekommen habe. Du musst glauben, dass Gott dir glaubt. Wenn du sagst, Herr, ich will dir gehören, ich will dich lieben und in dir ist diese Verachtung. Ach komm, du Heuchler, das hast du schon tausendmal gesagt. Und was ist davon geworden? Guck dir das an. Ja? Lass es sein. Ja? Da ist etwas in uns, was will uns verachten. Und wenn wir Gott nicht kennen, dann denken wir, das ist Gott. Aber Gott verachtet uns nicht in unserer Schwachheit. Halleluja, das ist Gottes Barmherzigkeit. Und Gott nimmt uns ernst. Und Gott baut unsere Beziehung zu ihm auf unsere Absichtserklärungen. Wenn du das wirklich siehst im Wort, wenn du das wirklich annimmst, das wird eine Revolution sein in deiner Beziehung mit Gott. Glaub es mir. Weil du aus dieser Unsicherheit und dieser Verachtung und dass du dir selber gar nicht mehr glauben kannst und das gar nicht mehr hören kannst, deine eigenen Gebete stoßen dich ab und sagst, warum soll ich das beten? Das ist ja doch alles nur Schall und Rauch und das ist nicht echt und da ist keine Substanz dahinter. Wer so etwas fühlt in sich, wird nicht sehr ausdauernd und nicht sehr tief beten. Selbstverachtung ist ein schnelles Mittel, Gebete zu beenden. Weiß nicht jemand, wovon ich rede? Ja? Ich habe das durchbuchstabiert bis hier oben. Es stand mir hier oben. Und dank sei Gott für Offenbarung, für den Heiligen Geist, der mir das beigebracht hat. Und ich weiß es aus Erfahrung von vielen anderen. Wenn das Klick macht, wenn ich jetzt wechsle von Taten als Grundlage jetzt meine Absichtserklärungen. Dann kommst du in die Freiheit. Ja. Und weil du erlebst dann, dass Gott dir glaubt, steigert sich enorm deine Motivation. Und weil deine Motivation sich steigert, steigert sich deine Fähigkeit, wenigstens zu einem Teil das umzusetzen, was du erklärt hast. Niemand lebt 100%, jedenfalls glaube ich nicht auf dieser Seite der Ewigkeit, niemand lebt 100%ig im Einklang zwischen seinen Absichtserklärungen und seinen Taten. Da wird immer ein Unterschied sein, bis wir in der Ewigkeit sind. Dann ist das anders. Aber jetzt ist da ein Unterschied. Und mit dieser Kluft musst du umgehen. Du brauchst eine Lösung dafür. Und die Lösung ist, Gott baut auf meine Worte. Wenn ich sage, Herr, ich will dich, ich liebe dich, ich will dich mehr lieben als alles andere. Gott sagt, okay, darauf bauen wir. Ich glaube das und ich helfe dir, so zu leben. Ich bin bei dir. Ich verachte dich nicht in deiner Unvollkommenheit, in deiner Schwachheit. Ich baue darauf und ich bin der, der dich stark macht. Ich bin der, der in dir wirkt. Das ist so sehr mein Gebet, dass das hier jeder kapiert heute. Dass das ganz tief reingeht und dass du sagst, jetzt habe ich ein anderes Fundament meiner Beziehung zu Jesus. Taten sind wichtig, aber Taten sind nicht die Grundlage deiner Beziehung. Die Grundlage deiner Beziehung ist dein Herz. Und dein Herz ist, was du willst. Herr, ich will dir gehören, ich will dich lieben, ich will dich mehr lieben als irgendetwas anderes, ich will mein Leben geben. Ja? Ich will keine Angst haben vor Verfolgung und vor Einschüchterung und vor Ablehnung. Ich will dich lieben von ganzem Herzen. Gott sagt, ich werde schaffen, dass du so lernst zu leben. Ich tue das in dir. Ist das gute Botschaft? Amen. Fühlt sich damit einer irgendwie eingeschüchtert und bedrückt und entmutigt? Dann hast du nicht verstanden, wovon ich rede, wenn das deine Reaktion wäre. Das ist so gewaltig. Du sollst glauben, dass Jesus dir glaubt. Und das ist das Fundament eurer Beziehung. Und so kommst du in die Freiheit. Ja. Deswegen ist es so extrem wichtig, dass du redest von dem, was du willst. Unabhängig davon, wie viel du davon schon umsetzen kannst und verwirklichst. Ja? Du redest von dem, was du willst. Ja? Statt immer zu sagen, oh, mein Problem ist, ich kann nicht vertrauen. Oh, ist ja so schrecklich, ich kann nicht vertrauen. Ich sollte eigentlich Gott vertrauen. Gott ist vertrauenswürdig, ich müsste ihm vertrauen. Man kann sich mit Gebete in Verzweiflung beten. Und hinterher geht es einem schlechter als vorher. Ja, weil da keine Hoffnung drin ist, weil da kein Glauben ist, weil da keine Zuversicht ist, weil wir nur immer den Status quo ventilieren von einer Seite zur anderen. Aber da kommt nichts Neues rein. Ja. Schau dir diese Stelle an, im Johannesevangelium, diese Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Schau dir das an und dann sieh einfach diese Barmherzigkeit, ja. Jesus ist nicht knallhart, er ist nicht der Richter, er zerfetzt nicht unsere Worte und sagt, du, Worte interessieren mich, die Taten haben so deutlich geredet, wenn du das nicht revidieren kannst, wenn du mir jetzt nicht gegensätzliche Taten liefern kannst, dann glaube ich dir gar nichts mehr. Das ist nicht Jesus, das ist eine religiöse Härte in uns. Psychologe würde das Über-Ich nennen. Aber wir sind keine Psychologen, sondern wir sind Kinder Gottes und wir haben das Wort. Halleluja. So, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht noch ein Gedanke zu dem Punkt vorhin, das noch fester zu machen. Gott will, dass wir ihn erleben. Der Hebräerbrief beschreibt, im Allerheiligsten, wo Gott wohnt, da war die Bundeslade. Was ist die Bundeslade? Ein Holzkasten mit Gold überzogen, mit goldenen Engelsfiguren, die Cherubim da drauf. Und da war die Gegenwart Gottes. Das war das Allerheiligste. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester hinter den Vorhang gehen. Nur einmal im Jahr. Der neue Bund ist, wir dürfen jetzt alle gehen. Haben wir gestern uns angeschaut, Hebräer 10. Ja? So, wenn wir also da hineingehen in das Heiligtum, was finden wir? Wir finden die Bundeslade. Was war in der Bundeslade? Was war in der Holzkiste? Drei Dinge. Was war da drin? Weiß es jemand? Der Stab Aarons, der gegrünt hat. Was noch? Die Tafeln, die Steintafeln des Gesetzes. Und das dritte? Der Krug mit Manna. Und diese drei Dinge stehen für etwas. Ja? Sie stehen stellvertretend für das, was Gott ist für uns und was Gott tut. Fangen wir vorne an, Steintafeln des Gesetzes. Der neue Bund ist das Gesetz, die Ordnung Gottes, der Wille Gottes wird auf unser Herz geschrieben. Das geschieht nur in der Gegenwart Gottes. Deswegen sollen wir in die Gegenwart Gottes kommen. Es wird nicht geschrieben auf dein Herz während der Lehre und der Predigt oder du andere christliche Aktivitäten machst. Es geschieht nur auf dem Berg des Herrn, was ein Bild ist für die Gegenwart Gottes. Da wird das Wort geschrieben und da kommen wir vor Gott mit dem Wort. Ein Wort oder vielleicht sogar nur ein halber Vers. Und wir sind vor Gott und wir beten ihn an mit dem Wort. Und wir machen ihm klar, dass wir das glauben, jedes Buchstaben davon glauben. Das ist dein Wort. Das ist die Wahrheit. Und du wirst mir helfen, das in meinem Leben zu sehen und zu erleben. Das beschreibt mein zukünftiges Leben. So, wir tun alles, um ihm klarzumachen, daran hängen wir, das haben wir erwählt, das ist die Wahrheit, das glauben wir. Und alles, was in uns aufsteht gegen diese Wahrheit, machen wir zu unserem Feind. Da ist Unglaube, da ist Misstrauen, da ist Zweifel und solche Dinge im Herzen. Aber wir leiden nicht darunter, wir klagen nicht, sondern wir töten diese Dinge. Mit dem Wort. Wir können Dinge töten. Kolosser sagt, tötet böse Begierde, ja, Unreinheit. Wir können diese Dinge töten in unserem Herzen. Und wir müssen das lernen. Und das geht nur durch das Wort, das Schwert des Geistes. Ja, das so real ist für uns, dass wir wissen, wenn das Schwert zuschlägt, da kann keine Lüge und kein Zweifel und keine Sorge, nichts kann da bestehen bleiben. Wenn das Wort Gottes zuschlägt, dann ist fertig. So, das ist das Erste, dieses, ich schreibe meine Gesetze auf ihr Herz. Ja, hatten wir gestern schon kurz angeguckt. Das ist, Gott gibt mir ein neues Herz. Der Krug mit Manna, was ist das? Das steht symbolisch für die nie versiegende Versorgung Gottes. Und mit Versorgung meine ich nicht zuallererst Finanzen oder Wohnung oder Auto oder irgendwas, sondern die Versorgung mit seiner Liebe, mit seiner Wertschätzung, mit seiner Anerkennung, mit all dem Guten, was ihm kommt. Psalm 36, du tränkst ihn mit dem Strom deiner Wonne. Psalm 36, Vers 10. Du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonne. Und das Interessante ist, dieses Wort Wonne vom Hebräischen, es bedeutet Liebeslust. Wow, was für ein Wort. Das ist das Wort, was Sarah, die Frau von Abraham, benutzt, als sie eine Verheißung bekommt, sie wird in ihrem hohen Alter, sie wird noch mal ein Kind haben. Sie sagt, sollte ich in meinem Alter noch mal der Liebeslust frönen? Da ist dieses Wort. Mit keiner Silbe will ich damit andeuten, dass unsere Beziehung mit Gott irgendeine sexuelle Komponente hat oder so. In gar keinem Falle. Ja, aber Sexualität ist nun mal das tiefste und intimste und innigste, was es auf der Erde gibt. Und das nimmt Gott als ein Bild für unsere Beziehung zu ihm. Wir sind Braut. Christus ist der Bräutigam. Ja? Wir sollen diese Liebe zu ihm bekommen und entwickeln und behalten, wie eine Braut zum Bräutigam. Ja? Das ist, wofür wir gemacht sind. Das ist ein Strom von Liebeslust, der fließt vom Herzen Gottes zu jedem seiner Kinder. Und das Traurige ist, dass so viele erstens das nicht gehört haben oder wenn sie es gehört haben, nicht glauben und weil sie nicht glauben, es nicht erleben und dann hören sie, da fließt ein Strom des Wohlwollens und der Liebe vom Herzen des Vaters. Sagen sie, schade, aber zu mir nicht. Weil sie von ihren Erfahrungen ausgehen. Sie haben eine Erfahrungstheologie, nicht eine Theologie des Wortes, sondern eine Erfahrungstheologie. Ja, aber weil sie das Wort nicht glauben, können sie das nicht erfahren. Und deswegen bleibt man stecken, wenn man seine Theologie baut auf Erfahrung. Ja, es muss aufs Wort gebaut werden. Erst kommen die Tatsachen, dann kommt der Glaube und dann kommt die Erfahrung. Ja. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Das Dritte wird dann gar nicht mehr erwähnt, weil das unvermeidbar ist. Erkennen, glauben, erleben. Das wird dann schon weggelassen, weil es ganz klar, wenn du es wirklich glaubst, weil du es erkannt hast, nichts und niemand kann dich hindern, das zu erleben. Und so viele Gläubige, ernsthafte Gläubige, kennen aus Erfahrung nichts oder fast nichts von der Umarmung und der Wertschätzung und der Liebe des Vaters. Sie kennen das nicht. Weil sie nie tief genug das Wort haben eindringen lassen in ihr Herz und es ist nie richtiger Glaube entstanden und weil kein Glaube da ist, ist auch keine Erfahrung da. Ja. Und dann haben sie alle möglichen seltsamen Bilder über Gott und er ist der strenge Richter, der gestrenge Staatsanwalt und er verlangt was, was wir nicht bringen können und wir fühlen uns ungerecht behandelt, nicht nur von der Welt, dann sogar noch von Gott und völlig überfordert und all die Gebote, ja wer soll denn das halten, ja meine Güte. Ich dachte, das ist Erlösung und jetzt geht der Stress erst richtig los. Weil man ein falsches Bild hat von Gott und ein falsches Bild hat von was er will und welche Art von Beziehung wir zu ihm haben sollen. So, das heißt, wenn wir ins Heiligtum kommen, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, da ist ein nie versiegender Strom von Versorgung. Und bitte Versorgung, damit meine ich nicht in erster Linie materielle Dinge. Aber wenn wir tiefer und tiefer überzeugt sind von der Güte Gottes, dann ist es überhaupt kein Problem, ihm zu vertrauen, dass er sich auch um die materiellen Dinge unseres Lebens kümmert. Um Haus, um Auto, um Wohnung und all die Dinge des Lebens. Er weiß, was wir brauchen, sagt Jesus. Er, der Vater im Himmel, weiß, was wir brauchen. Aber wir wissen im Herzen oft nicht, dass er das weiß und dass er das ernst nimmt. Das ist das Problem. Ja. Aber wenn wir die Güte Gottes uns gegenüber sehen, dann fällt es uns auch leicht, ihm zu glauben, in Bezug auf materielle Dinge übernimmt er seine Verantwortung. Ja. Kein Kind in der Familie von, weiß ich nicht, 5, 6, 7 oder 10 Jahre oder so, wenn der Winter kommt, wird sagen, Papa, werden wir auch warm haben in der Wohnung? Wirst du auch für Heizung sorgen? Haben deine Kinder schon mal sowas gesagt? Das ist selbstverständlich. Der Papa sorgt sich, der kümmert sich darum. Und wenn das Öl alle ist, dann holt er neues. Gar kein Problem. Wo das herkommt, keine Ahnung. Aber Papa macht das. Ja? Da kümmern sich Kinder nicht um. Werde ich heute zu essen kriegen? Ja, meine Güte, sowas fragt ein Kind nicht. Sagt, Mama, es ist Zeit, ich habe Hunger, fahr auf. Ja? Das ist selbstverständlich. Warum? Weil das Kind begreift, das sind meine Eltern, die sorgen für mich. Ja? Und diese Art von Sicherheit will Gott haben in unserer Beziehung zu ihm. Ist das gut? Können wir da lernen im Vertrauen? Ja, sag ruhig ja, wir können lernen. Gut. Okay. Ich erwähne noch kurz das Dritte. Ist jetzt aber nicht mein Punkt, der Stab Aarons, der gegrünt hat. Was ist das? Das ist deine Berufung. Der Stab Aarons hat angezeigt, Aaron ist erwählt als Priester. Ja? So, die anderen Stäbe waren da, unverändert. Der Stab Aarons hat gegrünt und geblüht. Und das ist das Zeichen Aaron ist erwählt. Du hast eine Berufung. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich weiß nicht, was das ist. Ist auch nicht meine Angelegenheit. Aber Gott will, dass du hineinkommst in diesen Plan und nicht irgendwas tust. Ja, früher war das so, alle christlichen Schwestern, die wurden alle Krankenschwester, weil das ist ein christlicher Beruf. Ja. Ey, es gibt viele, viele andere Dinge, die Gott hat, wo wir ein Segen sein können für andere. Ja. Und Gott hat das, was uns am besten passt, was zu uns passt, wie wir gemacht sind. Wir sind geschaffen mit bestimmten Fähigkeiten und es gibt eine Aufgabe für uns, die passt zu uns und nicht irgendwie was Stupides irgendwie zu machen, nur um irgendwie Geld zu machen oder sowas. Das ist nie Gottes Plan gewesen. Und ich glaube, dass der Stab Aarons auch noch eine zweite Bedeutung hat. Und der Stab Aarons steht für die Auferstehungskraft, denn ein totes Stück Holz fing wieder an zu blühen, was normalerweise nicht geht. Was tot ist, ist tot, da blüht nichts mehr. Da kannst du lange warten, da kommt nichts mehr. Ja? So, es ist die Auferstehungskraft und das hängt wieder zusammen mit unserer Berufung. Wenn du in deine Berufung hinein willst und ein Segen sein willst und sagst, Gott, ich will das haben, ich will gesegnet sein und will ein Segen sein. Du brauchst die Auferstehungskraft, um in deine Berufung hineinzukommen. Weil der Teufel wird aus allen Rohren schießen, um dich abzuhalten, in deine Berufung zu kommen. Weil er weiß, da fügst du ihm maximal Schaden zu und da wirst du ein Segen sein und Segnungen vom Himmel freisetzen für viele, viele andere. Und er will das verhindern, weil er böse ist und weil er nicht will, dass Menschen etwas Gutes von Gott bekommen. Und er wird Widerstand auffahren gegen dich. Und da hast du die Kraft der Auferstehung. Und du kannst durch das durchgehen. Tod ist die mächtigste Waffe des Teufels. Danach gibt's nichts mehr. Wenn er einen umgebracht hat, ist fertig. Danach kann er nichts mehr tun. Ja? Deswegen sagt die Bibel, der Tod herrscht nicht mehr über Christus. Schon mal gelesen? Römer 6. Der Tod herrscht hinfort nicht mehr über ihn. Jesus ist durch den Tod gegangen. Der Tod hat sein Spiel gehabt, fertig aus. Der Tod kann Jesus auf dem Thron nichts mehr anmachen. Und auch keine Grippeviren oder irgendwas anderes. Ja? Und wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Und die Auferstehungskraft ist in uns. Und deswegen können wir uns gegenüber dem Teufel durchsetzen. Weil er keinerlei Handhabe hat, uns aufzuhalten. Er kann nichts tun. Ja, und das ist, was Paulus sagt. Ja, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Tod noch Leben oder Engel, Zukünftiges, Gegenwärtiges. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wir sind auf ewig mit ihm verbunden. Es ist schon passiert. Es ist zu spät. Das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und da ist eine Kraft in uns, mit der wir den Teufel überwinden können. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil diese Kraft in uns hineingelegt wurde. Und das ist die Kraft der Auferstehung. So, deswegen ist das Heiligtum ein lohnender Ort, ihn zu besuchen und nicht nur zu besuchen, sondern sogar zu lernen, da zu wohnen. Ja? Weil da findest du alles. Diese drei Dinge, das ist, was du brauchst. Mehr brauchst du nicht. Das ist, was du brauchst. Mehr brauchst du in diesem Leben nicht. Und es findet sich in der Gegenwart Gottes. Das ist ein interessanter und wichtiger Grund, warum wir Gott suchen sollen. Ja, weil wir da Schätze entdecken, die es sonst nirgendwo gibt und die unbezahlbar sind. Ja. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann möchte ich ein werbendes Wort sprechen für das Benutzen von biblischen Gebeten. Es gibt Zeiten, wo Gebet total easy ist, der volle Rückenwind des Heiligen Geistes und du fließt und du musst nicht überlegen, ja, für was bete ich jetzt. Aber dann gibt es Zeiten, wo es schwer ist. Oder wo es trocken ist und wo es keinerlei Inspiration gibt. Kennt jemand solche Zeiten im Gebet? Ich regelmäßig. Und das hat nicht unbedingt immer was damit zu tun, dass wir gesündigt haben. Weil wenn wir gesündigt haben, wir sagen, Heiliger Geist, ist da irgendwas? Und wir sehen, was da ist, wir bekennen es und dann ist gut. Ja? Aber es gibt Zeiten, da gibt es nichts zu bekennen und du hast alles bekannt und trotzdem ist es trocken. Ja? Und was ist das? Gott in seiner Güte verbirgt sich. Das wie? Ich denke, Gott liebt mich und jetzt verbirgt er sich vor mir. Ich soll ihn doch suchen. Genau, du sollst ihn suchen. Und wenn du ihn suchst und nicht sofort findest, trainierst du deine geistlichen Muskeln. Was tut eine Palme in der Wüste, wenn der Grundwasserspiegel, der sowieso schon niedrig ist, noch weiter absinkt? Die Wurzeln gehen hinterher, die Wurzeln gehen tiefer. Das Wasser zieht sich zurück, die Palme sagt nicht, ich gebe auf, sondern sie macht neue Wurzeln und geht noch tiefer. Und das ist, was passiert in der Zeit der Trockenheit. Manchmal habe ich tagelang geistliche Dürre schon mal gehabt, wochenlang. Und das ist schrecklich. Und der Teufel will einen bombardieren. Du hast schwer gesündigt und jetzt ist vorbei und die Gnade ist fertig. Und also was? Wir glauben Gott. Und wenn wir sagen, Herr, überführe mich und er überführt nichts, dann ist da nichts und wir gehen weiter und fangen nicht an zu suchen, aber vielleicht dies, vielleicht das und dann kommen diese vielleicht Bußversuche. Vielleicht das, vergiss das. Das ist alles eigener Krampf und das kommt alles von Nichtvertrauen. Gott hat mehr Interesse daran, wenn unser Verhältnis angeknackst ist durch Sünde, das wiederherzustellen als du oder ich. Und deswegen, wenn wir sagen, Herr, überführe du mich, und da ist etwas, du warst hässlich zu deinen Kindern oder zu deiner Ehefrau oder was weiß ich. Gott zeigt das, weil er möchte, dass das wieder in Ordnung kommt. Weil Sünde eine Wand macht zwischen ihm und uns. Ja? Und er will nicht, dass diese Wand da ist. So, wenn der Heilige Geist nichts zeigt, dann bleib in Frieden, lass dich nicht einschüchtern und geh weiter. Und such Gott. Ja? Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Früher habe ich geglaubt, und das ist eine Lüge, und darüber habe ich Buße getan. Ich habe das sogar gelehrt, und das war eine falsche Lehre, und habe das in Ordnung gebracht und mehrfach schon erklärt. Früher habe ich gesagt, wenn deine Gebete dich nicht bewegen, dann brauchst du nicht denken, dass die Gott bewegen. Und das ist eine falsche Idee. Es gibt Zeiten, wo du mächtig unter Beschuss bist. Und da singst du nicht das große Halleluja. Händel, ja? 500-Mann-Chor oder sowas, ja? Das ganz Kleine und das kommt so erbärmlich. Und jetzt musst du das aus Gottes Perspektive sehen, dass der unter diesem Beschuss, wo es ihm jetzt so dreckig geht, mich lobt. Das ist absolut kostbar für Gott. Du findest das erbärmlich, aber Gott ist entzückt. So, diese Irrlehre habe ich revidiert. Es geht nicht darum, wie viel ich fühle bei meinen Gebeten, es geht darum, wie Gott das auffasst. Ja? Und er mutet mir Dürrezeiten zu, damit ich stärker werde, damit ich beständiger werde, damit ich entschiedener werde, damit ich radikaler werde, damit ich noch mehr fokussiert bin. Aus lauter Güte gewährt er dir geistliche Dürrezeiten. Schon mal so gesehen? Aus lauter Güte. Weil er will dich noch mehr formen, noch mehr herausfordern, noch stärker machen, noch mehr einfach zu einem Kanal seines Segens machen und so weiter und so weiter. So, in den Dürrezeiten, was mache ich, wo keine Inspiration fließt? Ja? Wo, wenn Inspiration da ist, du hast so viel zu beten, dass du lange Zeit beten kannst. Aber in Dürrezeiten, da fließt gar nichts. Und was machst du dann? Früher habe ich dann so gemacht, heute ist Trockenheit, ich breche ab, das bringt hier nichts. Ich probiere morgen nochmal. Aber dann habe ich verstanden, mit dieser Einstellung bin ich manipulierbar vom Feind. Der Feind kann auch mich beschießen im Gebet. Und wenn er merkt, wenn es schwierig wird, hört er einfach auf, sagt er, super, hat wieder funktioniert. Der will zwar morgen wieder probieren, aber ich bin auch da morgen und machen wir dieselbe Nummer nochmal. Nein, wenn jetzt Dürrezeiten sind, dann greife ich zurück auf biblische Gebete. Und ich mache mir bewusst, diese Gebete sind von Gott inspiriert. Sie stellen den vollkommenen Willen Gottes dar und diese Gebete müssen erhört werden, hundertprozentig. Weil wenn wir nach dem Willen Gottes beten, dann wissen wir, dass Gott uns hört und dass wir bekommen, worum wir gebeten haben. 1. Johannes. Ja. So, ich bete biblische Gebete. Immer und immer wieder. Manche Gebete habe ich tausende von Mal gebetet und werde noch viele tausende Mal beten. Ich zähle das nicht, bin kein Ami. Aber die machen das, die zählen das und sagen dann, ich habe dieses Gebet so viel tausendmal gebetet oder so. Aber es geht darum, dass wir verstehen, es gibt bestimmte Gebete. Und für mich das allerwichtigste Gebet in der ganzen Bibel ist Epheser 1, 15 bis 23. Das ist das allerwichtigste. Und worum geht es in diesem Gebet? Es ist ein Gebet, um Gott kennenzulernen. Und dann gibt es drei Unterpunkte, die dazu gehören, einfach Gott und sein Herz zu mir kennenzulernen. Und das ist die Hoffnung unserer Berufung. Ja? Und das ist der Reichtum an Herrlichkeit in den Heiligen, die Gott schon dort deponiert hat. Bist du ein Heiliger? Bist du eine Heilige? Dann sagt die Schrift, Gott hat ein Reichtum an Herrlichkeit in dich hineingelegt. Und du sagst, na also, wenn ich mein geistiges Leben angucke, ich hätte schon gerne geistliche Reichtümer, aber von geistlichen Reichtümern ist weit und breit nichts zu sehen. Ob du die fühlst oder nicht, das spielt keine Rolle. Wenn Gott sagt, die sind da, dann sind die da. Und dann sagt Gott nicht, dein Problem ist, dass du die brauchst, dein Problem ist, dass deine Augen geöffnet werden müssen, dass du siehst, was schon da ist. Und alle diese drei Aspekte, das dritte ist diese gewaltige Größe der Macht seiner Stärke, die Gott in dir hat wirksam werden lassen. Du sagst, du, wenn du wüsstest, wie ich lebe, mit wie viel wenig Kraft und Durchsetzungsvermögen, gewaltige Kraft seiner Stärke, davon kann ich nur träumen. Gott sagt, diese Kraft hat er in dich hineingelegt, nämlich als du mit Christus auferweckt wurdest. Wenn ich Zeit hätte, würde ich jetzt eine Stunde nehmen und dir den Unterschied erklären zwischen auferweckt sein mit Christus und auferstanden sein mit Christus. Und viele, viele Gläubige haben sich nie darüber Gedanken gemacht und sie verstehen einen ganz wesentlichen Anteil des Evangeliums überhaupt nicht. Und sie verstehen nicht, was es bedeutet, dass sie eine neue Schöpfung sind. Sie verstehen nicht, was Gott uns geschenkt hat. Und sie leben auf Sparflamme. Und sie hoffen, irgendwann in der Zukunft wird Gott sie auch einmal segnen. Das ist ein völlig falsches Konzept. Wir kommen in tiefere Dimensionen der Gegenwart Gottes und in tiefere Dimensionen der Kraft, indem Gott uns die Augen öffnet, über was er schon geschenkt hat. Nicht, was er uns geben wird, was er geschenkt hat. Dieses Gebet geht darum, dass wir begreifen, was passiert ist. Und ich gehe jetzt 43 Jahre mit Jesus und gerade erst vor einem Jahr habe ich eine neue Dimension, eine neue Tiefe entdeckt von, was für ein Schatz das ist, dass ich von Neuem geboren bin. Das habe ich schon vor 20 Jahren gewusst, das habe ich auch vor 30 Jahren gewusst. Aber jetzt verstehe ich das in einer Tiefe und einer Klarheit, wie ich das niemals zuvor hatte. Aber was meinst du, was ich dir in 10 Jahren erzählen werde? Weil ich bleibe dran, ich bin noch nicht auf dem Boden angekommen. Da geht es noch tiefer und ich grabe noch weiter und den Boden habe ich noch nicht erreicht. Und den werde ich auch nicht erreichen. Ja. Paulus, der große Apostel, der gesalbt gelehrt hat, der genau verstanden hat, was die Lehre des Evangeliums ist. Und er wusste, durch das Wort Gottes baue ich den Glauben der Leute auf. Hat verstanden, es braucht mehr als apostolische Lehre. Es braucht den Dienst des Heiligen Geistes. Es braucht Offenbarung, damit die verstehen, was ich ihnen schon erklärt habe. Und deswegen macht er einen Dienst der Fürbitte. So sein Dienst gründet sich auf zwei, eigentlich auf drei Säulen. Erste Säule sein Vorbild, zweite Säule seine Lehre, dritte Säule seine Fürbitte. Er hat verstanden, es braucht alle drei Dinge, um die Gemeinden in die Reife zu bringen. Es reicht nicht aus, die wunderbaren Dinge zu lehren, sagen so, abgehakt, das Thema hatten wir mal, jetzt ist fertig, entweder sie nehmen es oder nicht, kann ich auch nicht helfen. Nein, er hat verstanden, nachdem er gelehrt hat, jetzt muss er dranbleiben und beten, dass der Heilige Geist Offenbarung gibt über das, was er schon gelehrt hat. Das ist der Schlüssel für Gemeindebau, für Gemeindewachstum. Dass wir nicht nur sagen, wir haben schon viele schöne Lehre gehört, sondern dass wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dem Geist der Weisheit und Offenbarung, dass er uns tiefer und klarer verstehen lässt, was uns wirklich da gesagt wurde und was uns schon gegeben wurde. Das braucht es. So, Fürbitte setzt das frei. Paulus sagt, ich bete, dass die Augen des Herzens geöffnet oder erleuchtet werden. Weil er weiß, wenn ich nicht bete, werden die Augen nicht geöffnet. Deswegen betet er. Er weiß, die Augen des Herzens werden geöffnet durch Gebet. Nicht durch Predigt oder Ermahnung, durch Gebet. Ja. Und das muss neu entdeckt werden. Und Gemeinden müssen aufhören mit den menschlichen Konzepten, wie geistiges Wachstum zustande kommt. Und wir müssen dem Vorbild von Paulus folgen. Und deswegen werden wir diese Dinge beten. Und das ist für mich das kostbarste Gebet in der ganzen Bibel. Es gibt noch andere Gebete, die ich sehr, sehr schätze, die ich auch immer wieder benutze. Eins davon ist das Vaterunser. Das benutze ich sehr, sehr viel, weil Jesus gesagt hat, ich soll das beten. Und wenn da auch irgendwelche verirrten oder verwirrten großen, bekannten Männer Gottes sind, die sagen, das Vaterunser ist nicht für heute, ich glaube Jesus. Jesus hat gesagt zu den Jüngern, so sollt ihr beten. Und am Ende der drei Jahre hat er gesagt, jetzt den neuen Jüngern bringt bei, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Jesus hat den Jüngern geboten, sie sollen das Vaterunser beten. Natürlich nicht, wie wir das so traditionell kennen, am Ende des Gottesdienstes im langweiligen Chorgebet rattern wir was runter und überlegen schon, was ist eigentlich mit dem Mittagessen heute oder so. Ja, das ist nicht ein Gedicht, das wir runterleiern, sondern das Vaterunser sind Gebetspunkte, sind Gebetsstationen. Das fängt an mit Anbetung. Unser Vater. So, da kannst du erstmal alle Schriftstellen dir zusammensuchen, die du so kennst, über Vater. Was heißt es, dass Gott der Vater ist? Ja. Und dann kommt noch dazu unser, er ist nicht nur mein Vater, er ist auch dein Vater. Das heißt, ich bin Teil der Familie. Es geht nicht nur um ich, meine, mir, mich, sondern Gott will Gemeinschaft haben. Ja? Und dann geht's weiter, nach Anbetung, Gott als Vater groß machen, dann kommt das erste Anliegen, geheiligt werde dein Name. Das heißt, gib mir Gnade, ein solches Leben zu führen, das dich ehrt. Das ist geheiligt werde dein Name. Ja? Und so geht es dann weiter und weiter und weiter. Jeder Teil ist ein Gebetspunkt. So kannst du an diesem Raster dich entlang hangeln und entlang beten. Und da kannst du locker, auch wenn du überhaupt keine Erfahrung und Übung hast, locker 15 Minuten das Vaterunser beten. Locker, gar kein Problem. Und es gibt noch andere Gebete, Kolosser 1, 9 folgende, ja, wo gebetet wird, wo Paulus betet, dass wir erfüllt werden mit Erkenntnis seines Willens. Ja, dass wir Glauben bekommen für die Dinge, die Gott für uns hat und die Gott durch uns tun will. Ohne Glauben kommen wir nicht voran. Ohne Glauben werden wir nicht neue Dinge tun. Es braucht Glauben und Glauben kommt durch Offenbarung und Offenbarung kommt durch das Wort. So, diese Sachen, diese biblischen Gebete, es gibt viele, viele andere, sind extrem wichtig. Und immer dann, wenn es nicht so fließt, dann gehe ich zurück zu diesen Gebeten und bete die. Wenn keine Inspiration da ist, dann bete ich diese Dinge. Und dann ein letztes noch. Ich habe eine Gebetsliste. Das ist nicht Namen von Leuten, für die ich bete, sondern das sind bestimmte Gebete, die zu bestimmten Zeiten einfach der Heilige Geist mir gegeben hat. Und die habe ich aufgeschrieben, weil ich gespürt habe, das ist ein besonderes Gebet. So, das sind nicht Gebete, die stehen in der Bibel, aber sie haben einen biblischen Untergrund und sie stimmen überein mit Gottes Prinzipien und mit seinem Charakter. Ja, aber das sind bestimmte Gebete, die Gott mir gegeben hat und die habe ich aufgeschrieben. Und seit vielen, vielen Jahren bete ich diese Gebete. Und alle paar Jahre kommt mal wieder ein neues Gebet dazu. Ja, das ist meine Gebetsliste. Ja, die steht in meinem Computer, die ist in meinem Telefon und die habe ich immer da. Und wenn keine Inspiration ist, dann gehe ich zu diesen Gebeten zurück und bete die immer und immer und immer wieder. Und das ist sehr, sehr, sehr powerful, weil eins der Hauptprobleme, wenn keine Inspiration ist, du hast keine Worte, was sollst du jetzt beten? Du willst jetzt Zeit haben mit Gott, aber keine Inspiration ist da. Ja, was machst du denn jetzt? Ja? Und deswegen ist es so hilfreich, dass der Heilige Geist dir selber Gebete gibt und du kannst darum beten. Ja? Eins meiner Gebete in meiner Gebetsliste, habe ich auch schon viele Male erwähnt, ist: Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst und lehre mich zu hassen, was du hast. Und dann schreibt jemand eine E-Mail: Wo steht das in der Bibel? Sage ich, das steht nicht in der Bibel. Aber dieses Gebet kommt von einem Bibelvers, und das ist Hebräer 1, Vers 9, und da heißt es von Jesus: Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist Jesus. Das ist in seinem Herzen. Wenn wir das nur mehr erkennen würden, da ist ein Hass auf Gesetzlosigkeit in seinem Herzen, das würde uns einen mächtigen Schub geben, entschiedener von Sünde Abstand zu nehmen. So, das ist im Herzen Jesus. Ich bin sein Nachahmer. Was bedeutet das? Ich soll lernen zu hassen, was er hasst. Und ich soll lernen zu lieben, was er liebt. So, und daraus kommt das Gebet. Ja, ist kein Bibelvers, aber es ist ein Gebet, was direkt auf biblische Aussagen zurückgeht. Und es gibt viele, viele andere Dinge. Ja, sowieso. Psalm 119 ist auch ein Gebet, was ich abschnittweise viel, viel benutze und bete.
Ich meinte jetzt schon nur den einen Vers 163, da steht drin: Hassen und lieben, was Gott liebt.
Ich hasse die Lüge und verabscheue sie, dein Gesetz aber habe ich lieb. Ja, ja. Ja. Und es gibt sogar Gebote. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Ja, Psalm 97, Vers 10. Wir werden aufgefordert zu hassen. Manche Christen schauen mich an mit solchen Augen, sagen: Wie? Wir sind doch Kinder des Friedens. Wir dürfen doch nicht hassen. Das ist sentimental. Im Herzen Gottes ist ein enormer Hass auf das Böse. Deswegen wird er das Böse richten. Weil das Böse zerstört das Glück und das Böse macht Menschen kaputt. Und unser Gott hasst das Böse und er wird das Böse zu Ende bringen. Das ist, was wir am Ende lesen. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, jede Träne wird abgewischt. Es ist vorüber, es ist vorbei. Das ist, was den Himmel ausmacht. Ja. Und in Römer 12 wird ebenfalls gesagt, ich glaube es Vers 9, ja, verabscheut das Böse. Was ist verabscheuen? Horrorgefühle haben. Gott gebietet dir, Horrorgefühle zu haben. Ja, wo kriegst du denn die her? Wie macht man das? Dass man jetzt Horrorgefühle, ist ja ein Gebot, das musst du ja erfüllen. Ja, wie machst du das? Wie erzeugst du in dir Horrorgefühle? Null Chance, das geht nicht. Aber komm dem zu nahe, in dessen Herzen Horrorgefühle sind, auf das Böse. Und der Funke springt über, wie so eine Starkstromleitung. Da muss man auch einen Meter von Abstand halten, wenn man zu dicht geht. Ja, man ist noch gar nicht dran, aber man ist dicht genug. Dann springt der Lichtbogen über. Ja, so kommen wir dem zu nahe, in dessen Herzen Hass ist. Und es wird überspringen und es wird sich in uns entwickeln. Wir können es nicht, aber Gott ändert unser Herz und wir kommen ihm zu nahe. Und er wirkt Dinge in uns, die wir nirgendwo bekommen können. Da kannst du jahrzehntelang Theologie studieren, kannst du einen Doktor nach dem anderen machen. Nichts wird dein Herz verändern. Aber benutze ein paar Jahre diese Dinge, die ich heute hier gelehrt habe, und du wirst einer werden, der Gott kennt, mehr als viele, viele andere. Und du kannst Leuten erzählen, wie Gott ist, nicht weil du schlaue Bücher gelesen hast, sondern weil du ihn gesehen hast, weil er dich berührt hat, weil er in dir etwas gewirkt hat. Und das ist die Begrenzung, die wir haben im Dienst. Gott kann durch dich nur das tun für andere, was er vorher in dir tun konnte. Wenn wir das erstmal begreifen, dann verstehen wir, wie sinnlos so ein Konzept von Elstal ist. Ja? Oder von irgendwelchen anderen. Vor ein paar Tagen, na, ist jetzt schon 3 Wochen her, war ich auf einer evangelikalen Ausbildungsstätte. Die glauben nicht an den Heiligen Geist und gar nichts. Aber sie bilden Leute aus für den geistlichen Dienst. Und ich hatte das Vorrecht, 3-mal zu 100 Studenten zu sprechen. Natürlich haben alle gedacht, wenn der Henkel kommt, der redet jetzt über Sprachenreden. Ja, denkst du. Ich habe geredet über Gott kennenlernen. Und ich habe hinterher festgestellt, die lernen dort 3 Jahre Theologie. Und es gibt nicht ein Fach, es gibt nicht eine Vorlesung, die davon handelt, wie man ein Freund Gottes wird. Das ist sinnlos. Die Leute werden zugemüllt mit theologischem Sondermüll und damit auf die Gemeinden losgelassen. Was soll denn dabei rumkommen? Wie soll denn da Glaube aufgebaut werden? Wie sollen denn Leute Verlangen bekommen? Oh, ich will auch Gott kennenlernen. Ich will ihm näher kommen. Das ist alles nur Müll, der deponiert wird in leere Köpfe. Aber es berührt nicht die Herzen. Wie kann man 3 Jahre Theologie studieren und es gibt nicht eine einzige Vorlesung über wie lernt man Gott zu lieben? Aber das ist das Allerwichtigste, das erste und größte Gebot. Das ist für mich totale Verschwendung. Von Zeit und von Energie und von Geld. Wenn die statt diesem theologischen Seminar würden das beten und praktizieren, was ich heute hier in dieser 1 Stunde gelernt habe, in 2, 3 Jahren, das werden Leute, die etwas bewegen können. Das werden Leute, die sagen können, ich weiß, wo es lang geht, kommt mir nach. Und die bauen neue Gemeinden und die inspirieren Leute und machen Jünger. Ja? 3 Jahre verschwendet für theologischen Sondermüll. Ich bitte dich. Diese Dinge zählen. Und das Schöne ist, jeder Hauptschulabbrecher kann das tun. Du brauchst kein Diplom, du brauchst kein Abitur, du brauchst keine besondere Intelligenz. Ist Diskriminierung, aber ich sag mal, der dümmste Bauer kann das beten. Und er wird ein Riese werden im Reiche Gottes. Egal wie schlecht seine Grammatik ist oder sein Satzbau, aber er wird Gott kennenlernen. Und um das geht es, ihr Lieben. Das ist das Ziel Gottes, dass wir ihn wirklich kennenlernen und dann Leute inspirieren und Leute hungrig machen, dass sie sagen, hey, es gibt mehr von Gott, ich will das haben und ich setze das um und ich gehe diesen Weg jetzt. Okay? Ich bin sogar 5 Minuten vor der Zeit fertig. Vater, danke für diese gewaltige Einladung, in deine Gegenwart zu kommen, dich kennenlernen zu dürfen, die Herrlichkeit deines Sohnes anzuschauen, zu erleben, wie du die Augen unseres Herzens öffnest, wie du uns ein Herz gibst, dich zu fürchten. Vater, ich bete, dass du diese Botschaft benutzt, um meine kostbaren Geschwister zu motivieren und zu inspirieren, tiefer zu gehen und dran zu bleiben und nicht nachzulassen und beständig zu werden und entschiedener zu werden im Gebet und dich zu suchen um deiner selbst willen und um dessen, was du in ihrem Leben tun willst. Und all die Schätze, die uns zustehen, die du uns schon gegeben hast durch Golgatha, anfangen immer mehr real zu werden in ihrem eigenen Herzen. Danke, Vater, für dieses Vorrecht, dass wir gerufen sind, deine Freunde zu werden, solche zu sein, die dich kennen. Wir ehren dich und wir preisen dich und danken dir für dieses gewaltige Vorrecht. Halleluja, Halleluja, Amen.